NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon ist Wolfgang Müller. Auch am zweiten Tag nach dem Doppelanschlag in Norwegen steht das Land unter Schock. Wir berichten über die Trauerfeier in Oslo, über das, was zurückkehrende Norwegen-Urlauber am Tag des Anschlags erlebt haben. Und wir kommentieren die Frage, ob es überhaupt einen Schutz vor solchen Taten Einzelner geben kann. Außerdem unter anderem ein Bericht von der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Unglücks bei der Love Parade, Informationen aus den USA über die hektischen Bemühungen zur Lösung der dortigen Schuldenkrise, Reaktionen auf den Tod der Soul-Sängerin Amy Winehouse und natürlich alles vom Sport, unter anderem zum Abschluss der Tour de France und zum heutigen Lauf in der Formel 1 auf dem Nürburgring. Die Nervosität in Oslo scheint nach wie vor groß zu sein. Gegen Mittag wurde gemeldet, die Polizei habe weitere Verdächtige festgenommen. Wenig später wurden sie wieder freigelassen, wohl eine falsche Spur. Offenbar spricht weiterhin alles für die Theorie vom Einzeltäter. Am Nachmittag dann im Dom von Oslo eine bewegende Trauerfeier für die über 90 Toten der Anschläge. Und die Überlebenden sind auf dem Weg zurück zu ihren Angehörigen. Tim Krohn berichtet.
Sie kommen zurück aus der Hölle. Jugendliche aus dem Ferienlager Utøya bei Oslo. Manche erst 13, 14 Jahre alt. Sie haben ihre Freunde sterben sehen, haben selbst nur durch Zufall überlebt. Heute durften sie nach Hause mit dem Bus oder dem Flugzeug zurück zu ihren Familien. Diese Mutter in Tromsø wartet auf ihren Sohn.
Oh, ja, nu kan vi smile i hvert fall. Nu vet vi, nu kommer de ganske snart.
Ja, oh ja, jetzt können wir lächeln, auf jeden Fall. Weil jetzt kommen sie bald. Da geht es uns gut im Augenblick. Aber man denkt zweifellos auch an die, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir. Die Zahl der Toten von Utøya steigt weiter. Am frühen Nachmittag erlag einer der Jugendlichen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. 4 bis 5 andere gelten immer noch als vermisst. Ministerpräsident Stoltenberg kannte viele der Opfer. Er selbst war als Jugendlicher immer wieder bei den Treffen der sozialdemokratischen Jugendorganisation. Viele Freunde von damals sind nicht mehr da.
Jeg kjente flere. En av dem var Monika.
Ich kannte mehrere. Eine von ihnen war Monika. Über 20 Jahre lang hatte sie auf Utøya gearbeitet. Für viele von uns war sie Utøya. Nun ist sie tot. Erschossen, als sie Freude schaffen wollte für Jugendliche aus ganz Norwegen.
Mens hun skapte trygghet og glede for ungdom fra hele landet.
Wir wollen innehalten und uns Zeit geben zu trauern, sagte Stoltenberg auf der zentralen Trauerfeier im Osloer Dom. Ein anderer, den es nicht mehr gibt, ist Tore Eikeland.
Tore Eikeland. Leder av AUF Hordaland.
Einer unserer talentiertesten Jugendpolitiker. Jetzt ist er tot. Weg. Für immer. Das ist nicht zu fassen.
Borte for alltid. Det ikke til å begripe.
Norwegen trauert. Sehr ruhig, sehr nach innen gekehrt. Man sieht immer wieder Menschen, die Blumen niederlegen oder sich einfach nur gegenseitig in den Arm nehmen. Der Täter wollte offenbar genau dieses Leid. Seine Taten seien, Zitat, grausam, aber notwendig. So hat er es bei seiner Vernehmung formuliert. Er habe Europa vor dem Marxismus und vor dem Islam retten wollen. Anders Behrend Breivik gibt zwar alles zu, nur eine Straftat leugnet er. Er lebt es ja so in seinem Kopf, dass das, was er getan hat, nicht strafwürdig ist. Erklärungsversuche von seinem Anwalt. Geir Lippestad sagt selbst, dass die Erklärungen seines Mandanten zum Teil völlig unverständlich sind. Es ist sehr schwer, etwas zum Motiv zu sagen. Er hat schon einiges dazu gesagt, was er als Motiv ansieht. Aber was ich generell sagen kann, ist, dass er die Gesellschaft insgesamt treffen wollte und vor allem die Art, wie unsere Gesellschaft gesteuert wird. Die Worte des Attentäters sind wirr. Seine Erklärungen im Internet, ein Manifest bis zu 1500 Seiten dick, wirken größenwahnsinnig. Jahrelang hat er an diesem Papier geschrieben, jahrelang hatte er sich ganz genau auf die Anschläge vorbereitet. Blond, blauäugig und kalt wie Eis, so beschrieb ihn ein Vernehmungsbeamter.
Tim Krohn über den Tag 2 nach den Anschlägen in Oslo. Aus Norwegen nach Deutschland zurückgekommen sind heute auch zahlreiche Urlauber. Und viele unter ihnen, jedenfalls diejenigen, die gerade in Oslo waren, haben mitbekommen, wie sich die Lage und die Stimmung im Land innerhalb von Stunden verändert hat. Konstantin Gill hat mit Urlaubern gesprochen, die heute, aus Oslo kommend, in Kiel ankamen.
Wolfgang Wick aus Frankfurt am Main hatte riesiges Glück. Als die Bombe im Osloer Regierungsviertel hochging, waren er und seine Frau Doris schon 3 Straßen weiter.
Wir waren, sind vielleicht 10 Minuten vorher da vorbeigegangen und dann ein paar Meter weiter da Richtung Schloss auf einmal ein furchtbarer Knall, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Und keiner wusste, was los war. Und da haben wir uns dann auch der Stadtverwaltung da erkundigt. So mit meinem schlechten Englisch hat er was gesagt von Gasunfall. Es wird ja überall gebaut und da habe ich gedacht, vielleicht ist das passiert. Aber vielleicht dürfte er nichts anderes sagen oder hat es nicht gewusst oder was auch immer. Ja, und dann haben wir es dann im Fernsehen gesehen.
Eine Rauchsäule konnten die Wicks sehen und plötzlich kamen ihnen auf der Straße viele Menschen entgegen.
Jeder hat telefoniert, man, die ganzen Büros und so weiter wurden geschlossen und die Leute wurden nach Hause geschickt, auch die ganzen Einkaufszentren. Jeder hat telefoniert, teilweise mit Tränen in den Augen.
Nach der Explosion dann wurde die Stimmung gedrückt. Auf den Straßen wurde es leer, sagt Doris Wick.
Im ganzen Restaurants, es war ja dann auch alles geschlossen rund um diesen Bereich, also das war schon eine unangenehme Situation.
Silvana und Henning Meyer aus Barum in der Lüneburger Heide waren etwa 1 Kilometer entfernt in einem Einkaufszentrum. Sie hörten die Explosion und dachten zuerst an Silvesterknaller oder ein Gewitter.
Dann hörte man ständig Sirenen und so, und also Blaulicht. Ja, und das war alles ein bisschen seltsam. Und dann sind wir halt weiter durch die Stadt und irgendwann hat uns dann, ich glaube, das war eine Norwegerin, auf Englisch angesprochen und die dann sagte, wie hat sie sich ausgedrückt?
Das wäre wie Krieg in der Stadt.
Ja. Ja, und das waren halt auch viele Menschen, die durcheinander wuselten und Polizei, irgendwelche Security-Leute, auch Militär, die dann da an den Absperrungen standen. Ja, es war schon ein bisschen Ausnahmezustand, würde ich sagen, ja.
Erst am nächsten Tag war das Ausmaß der Anschläge klar. Die Stimmung daher gedrückt, berichten verschiedene Urlauber.
Abgesperrt, alles. Relativ viel, also Militärpräsenz auf jeden Fall.
Es war eine gewisse bedrückte Stimmung. Ist auch jetzt noch.
Man hatte da schon so ein bisschen Angst. Doch.
Auch ein paar Norweger sind heute mit der Fähre nach Kiel gekommen. Die Anschläge seien schrecklich, tragisch und irrsinnig, sagt Britt Tveiten. Die Norweger seien noch im Schockzustand.
Ja, it's terrible. It's tragic. It's insane. Everybody's still in shock, I think.
Cicel Büsch sagt, ihre Landsleute hätten noch nicht realisiert, was da passiert sei. Und das werde wohl auch noch dauern.
No, I don't think we will for a long time.
Konstantin Gill mit Stimmen zu den Ereignissen in Norwegen. Wie immer nach Anschlägen wie in Oslo stellt sich die Frage, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Welche Verantwortung also trägt die Polizei? Welche möglicherweise auch die norwegischen Rechtspopulisten mit ihren fremdenfeindlichen Parolen? Hören Sie den Kommentar von Stefan Schölermann.
Im Sicherheitsbericht der norwegischen Polizeibehörden klang es beruhigend. Im Jahr 2010 gab es von rechts oder links außen keine Gefahr für die norwegische Gesellschaft. Das Zitat dürfte sich 2011 nicht ändern. Ein Satz, den man im nächsten Bericht gewiss nicht noch einmal so formulieren wird. Und dennoch hatten die Sicherheitsbehörden kaum eine Chance, diese Tat zu verhindern. Denn Anders Spee war ein Einzeltäter, der zwar im Internet in einschlägigen rechtsextremen Foren kommunizierte, doch ansonsten keine persönlichen Kontakte zu rechtsextremen Netzwerken unterhielt, die es auch in Norwegen vereinzelt gibt. In der Regel sind Sicherheitsbehörden recht gut informiert über das, was in diesen Kreisen geschieht. Denn in diesem Milieu fällt es Polizei und Verfassungsschutz leicht, Kontaktleute zu platzieren, die Informationen weitergeben. Anders Spee aber war ein Mann, der sich praktisch im Alleingang radikalisiert hat, ohne persönlichen Kontakt zu Gleichgesinnten aufzunehmen. Ein Tätertyp, den Sicherheitsbehörden auch hierzulande fürchten. Denn wenn diese Menschen sich ansonsten unauffällig verhalten, haben die Frühwarnsysteme des Staates kaum eine Chance, diese Personen als mögliche Gefährder wahrzunehmen und ihnen genauer auf die Finger zu sehen. Eine andere Frage ist, was die rechtspopulistische Fortschrittspartei mit alledem zu tun hat. Immerhin war Anders Spee einige Jahre ihr Mitglied und es gibt Schnittmengen zwischen dem, was Anders Spee als seine politischen Ziele und Fantasien im Internet hinterlassen hat, und dem, was diese Partei im politischen Alltag von sich gibt. Dazu gehören die Angst vor sogenannter Überfremdung, die Angst vor dem Islam, vor einer multikulturellen Gesellschaft. Wie andere rechtspopulistische Parteien im Norden hetzen auch die Protagonisten der norwegischen Fortschrittspartei gegen die traditionell liberalen Gesellschaften Skandinaviens, sehen sich in einer Art Endkampf um den vermeintlichen Untergang der abendländischen Kultur. Wer mit solchen Parolen antritt, schafft ein politisches Klima, das im Extremfall auch Menschen wie Anders Spee zu ihren Taten antreiben kann. Und dennoch geht es zu weit, hier eine direkte Linie zu ziehen zu den Taten von Oslo. Denn erstens hat sich die Fortschrittspartei klar von Gewalt distanziert. Zweitens ist Anders B. nicht nur ein Einzeltäter. Sein wirres politisches Pamphlet von rund 1500 Seiten, das er im Internet hinterlassen hat, trägt geradezu manische Züge. Die Inszenierung seines Internetauftritts wenige Tage vor der Tat trägt die Handschrift eines Psychopathen, dem es vor allem um Geltung und Beachtung zu gehen scheint. Das sind individuelle Tatmotive, für die die Rechtspopulisten keine Verantwortung tragen. Deren Gefahr liegt nicht darin, dass Einzelne ihre Propaganda als Rechtfertigung für Mordtaten heranziehen könnten. Rechtspopulisten wollen ganz allgemein ein Klima schaffen, das liberale Gesellschaften dauerhaft in Frage stellt. Darin liegt ihre Gefahr.
Ein Kommentar von Stefan Schölermann im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Genau heute vor einem Jahr sollte die große Party steigen, die Love Parade in Duisburg. Das Ganze, wir wissen es, endete in einem schweren Unglück. 21 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Die Frage nach der Verantwortung ist nach wie vor nicht geklärt. Viele in der Stadt kritisieren, dass sich Veranstalter, Polizei und Stadtverwaltung gegenseitig die Schuld zuschieben. Heute wieder in Duisburg die Gedenkfeier zum Jahrestag. Von dort Bernd Dix.
Es war eine sehr bewegende Gedenkveranstaltung in der Duisburger MSV-Arena, zu der rund 7000 Menschen kamen. Neben Angehörigen der Verstorbenen und vielen Rettungssanitätern haben auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, das Landeskabinett und viele weitere Abgeordnete des Nordrhein-Westfälischen Landtags teilgenommen. Die Ministerpräsidentin betete in einer Fürbitte für alle, die immer noch die schrecklichen Bilder der Katastrophe im Kopf haben.
Wir danken denen, die geholfen haben, und bitte dich, lass sie die schrecklichen Bilder vergessen. Und wir bitten für jene, die verzweifeln, weil sie nicht helfen konnten. Wir bitten für alle, die Fehler gemacht haben, dass sie die Kraft finden, diese einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Es braucht Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit, damit Trost und Versöhnung eine Chance haben.
Auch die Angehörige eines verstorbenen Mädchens, ein Rettungssanitäter und eine Duisburger Bürgerin kamen zu Wort. Eine Überlebende des Unglücks schilderte unter Tränen ihre schrecklichen Eindrücke, die sie auch ein Jahr nach der Katastrophe noch nicht verarbeitet hat. Es waren besonders diese Wortbeiträge, die die Besucher der Trauerfeier schwer berührt haben.
War sehr berührend, sag ich mal. Ergreifend. Also man hat sich viel Mühe gegeben. Also war, denke ich mal, angemessen.
Liebevoll so gemacht, diese Gedenkfeier. Sehr persönlich und emotional.
Es gab den einen oder anderen Augenblick, wo man sich viel, viel näher an das furchtbare Ereignis heranversetzt gefühlt hat. Geht nochmal richtig an die Seele.
Nicht anwesend bei der Gedenkfeier waren Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland und Love Parade-Veranstalter Rainer Schaller. Der Oberbürgermeister ist auf Bitten der Angehörigen ferngeblieben. Rainer Schaller wollte durch seine Anwesenheit nicht provozieren. Die ökumenische Gedenkveranstaltung wurde auf Wunsch der Angehörigen auch mit vielen Musikbeiträgen gestaltet. Unter anderem präsentierte der Graf, Frontmann der Band Unheilig, den Titel »Geboren, um zu leben«, nachdem die Namen der 21 Verstorbenen vorgelesen wurden.
Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wunden jener Zeit, sich niemals zu vergessen. Bis in alle Ewigkeit.
Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung sind die rund 400 Angehörigen und Freunde der Opfer zum Unglückstunnel gefahren, um dort noch einmal zu trauern. Bereits das ganze Wochenende über wurde der Ort der Katastrophe für den Verkehr gesperrt, was mehrere tausend Menschen zum stillen Gedenken nutzten. Viele legten Blumen nieder, stellten Kerzen auf oder verharrten zu einem kurzen Gebet. Mehr als 100 Notfallseelsorger waren über das ganze Wochenende im Einsatz, um den Trauernden im Tunnel und bei der Gedenkveranstaltung in der Arena beiseite zu stehen. Besonders diejenigen, die seit der Katastrophe nun das erste Mal wieder zurück nach Duisburg gekommen sind, haben oft erfahren müssen, dass sie das Erlebte noch nicht verarbeitet haben, erklärte ein Sprecher der Notfallseelsorge.
Aus Duisburg, Bernd Dix. Beim Militäreinsatz in Libyen hat die deutsche Regierung Nein gesagt und umso eifriger versichert, der Opposition dort auf anderen Wegen helfen zu wollen. Heute jetzt ein weiteres Zeichen, dass man den Gegnern Gaddafis zur Seite stehen will, diesmal mit finanziellen Mitteln, mit einem Kredit. Aus Berlin, Anja Günther.
Die Bundesregierung beschloss, dem libyschen Übergangsrat ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Der oppositionelle Nationale Übergangsrat benötige dringend Mittel für humanitäre und zivile Maßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung von Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Wegen des anhaltenden Konflikts in Libyen fehle es an den notwendigen Strukturen, um Engpässe bei der Versorgung mit Nahrung oder Medikamenten zu beheben. Westerwelle zufolge hat sich die Bundesregierung für das Darlehen entschieden, um den Übergangsrat zu stärken. Außerdem lägen in Deutschland Gelder, die dem libyschen Volk gehörten, derzeit aber aufgrund der internationalen Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime nicht genutzt werden könnten. Der Westen unterstützt die libyschen Rebellen im Kampf gegen Gaddafi. An der NATO-Militärmission beteiligt sich Deutschland nicht. Die Bundesregierung hatte aber versprochen, humanitäre Hilfe zu leisten.
Ein bisschen erinnert das Ganze an zwei Züge, die aufeinander zufahren. Und wenn nicht bald etwas passiert, gibt es in einer Woche den großen Knall. Noch immer haben sich in den USA die beiden großen Parteien, Demokraten und Republikaner, nicht darüber geeinigt, wie sie ihren Schuldenstreit beilegen könnten. Genauer gesagt, den Streit um die Anhebung der gesetzlich festgeschriebenen Schuldengrenze. Ansonsten droht am 2. August die Zahlungsunfähigkeit. Ulrike Römer über hektische politische Aktivitäten gerade jetzt vor dem Beginn der neuen Börsenwoche.
Die Kombatanten sind sichtlich müde. Sie arbeiten an nichts weniger als an der Rettung der größten Volkswirtschaft der Welt. Am 2. August geht den Vereinigten Staaten das Geld aus, es sei denn, die zerstrittenen Parteien einigen sich in der buchstäblich letzten Sekunde darauf, die gesetzlich festgelegte Schuldengrenze anzuheben, also den Weg zu neuen Krediten zu ebnen. Dafür gab es am Sonntag immerhin erste Anzeichen.
Congressional leaders are now taking charge. They're meeting here throughout the weekend, scrambling to find a way out of this mounting crisis. And today there is at least some hope that they can announce at least a framework of a deal by tomorrow night.
Die Führer des Kongresses arbeiten das ganze Wochenende, dramatisiert der Fernsehreporter. Sie ringen um eine Lösung der Krise. Und jetzt, meint er, gibt es Hoffnung, dass es bis morgen wenigstens eine Art Rahmenvereinbarung geben könnte. Wie die aussieht, ist allenfalls schemenhaft zu erkennen. Immerhin, es scheint Einigkeit zu herrschen, dass etwas auf dem Tisch liegen muss, ehe die asiatischen Börsen am Montag wieder öffnen. Angeblich sprechen Demokraten und Republikaner auch über eine sehr kurzfristige Lösung, nämlich darüber, die Schuldengrenze erst einmal nur bis Ende des Jahres anzuheben, um danach Details auszuarbeiten. Das könnte aber auf den Widerstand des Präsidenten stoßen.
The only bottom line that I have is that we have to extend this debt ceiling through the next election.
Ich habe ein Minimalziel, beharrt Obama, nämlich, dass wir die Schuldengrenze über die nächsten Wahlen hinaus verlängern. Der Präsident möchte das Thema Schulden aus dem Wahlkampf heraushalten. Aus gutem Grund. Die Fronten sind jetzt letztlich auch deshalb verhärtet, weil Republikaner am rechten Rand der Partei darauf beharren, ein Wahlversprechen zu erfüllen, mit dem sie letzten November wortreich für sich geworben haben.
Spending is out of control. Foreign debt threatens our economic and national security.
We have to close the floodgates of government spending that threatens your future with a burdensome debt.
Stop wasteful spending by requiring a balanced budget by law.
The federal government is spending way too much money.
Die Ausgaben müssen runter, der Haushalt muss ausgeglichen werden, keine Steuererhöhungen. Das haben die Republikaner bei den letzten Wahlen zum Repräsentantenhaus versprochen und damit große Erfolge, nämlich wieder die Mehrheit in dieser Kammer erzielt. Das amerikanische Volk erinnert sich aber nicht mehr so gern daran. Umfragen zufolge glauben inzwischen nur noch 37% der US-Bürger, dass die Republikaner das Land in die richtige Richtung führen. Was Wunder, die Konsequenzen einer Staatspleite werden den Menschen inzwischen deutlich vor Augen geführt. Von Ex-Finanzstaatssekretär Jay Paul zum Beispiel.
Well, the consequences will appear over time in the form of higher interest rates.
Die Konsequenzen werden sich in Form von höheren Zinsen zeigen. Das heißt, die Menschen müssen mehr für ihre Kredite, Hypotheken, für Häuser oder Autos zahlen. Und es wird unsere Wirtschaft zurückwerfen in eine Rezession. Auch Larry Summers, Finanzminister im Kabinett von Bill Clinton, findet mit Blick auf das politische Spektakel, das die Hauptstadt zurzeit erlebt, deutliche Worte.
If we default on August 2nd,
wenn wir am 2. August die Pleite anmelden, dann wird das ein Finanzarmageddon. Die Vorstellung, dass Erwachsene ihre politische Idee durchsetzen wollen, tatsächlich einen Staatsbankrott dafür riskieren, die ist schier unglaublich. Zurzeit sind die Einnahmen des Bundes auf dem niedrigsten Stand seit den 50er Jahren. Eine Rückkehr zum Steuerniveau der Clinton-Ära würde das Staatsdefizit dramatisch schrumpfen lassen, sagen Ökonomen. Von Ex-Präsident Clinton stammt auch der Rat, Obama solle den Kongress mit einem tiefen Griff in die Verfassungstrickkiste umgehen und die Aufnahme weiterer Schulden einfach anordnen.
NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Es ist 18.49 Uhr. Hunger wie derzeit am Horn von Afrika ist schon schlimm genug, aber wenn hungernde Menschen dann noch aus politischen Gründen an einer möglicherweise rettenden Flucht in andere Gebiete gehindert werden, dann ist das der Gipfel des Zynismus. Das aber geschieht zurzeit offenbar in Somalia, berichtet Bettina Rühl.
Somalische Islamisten versuchen offenbar, Menschen an der Flucht aus den Dürregebieten zu hindern. Das berichteten Neuankömmlinge dem ARD-Hörfunk in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Demnach haben islamistische Milizionäre rund um die Hauptstadt Straßensperren errichtet. Nach Angaben des Welternährungsprogramms wird mehr als 2 Millionen Somaliern der Zugang zu Hilfe verwehrt. Die UN-Organisation will deshalb über den Hungergebieten möglicherweise Lebensmittel aus Flugzeugen abwerfen. Die radikale Gruppe Al-Shabaab beherrscht die meisten Teile Somalias und etwa die Hälfte der Hauptstadt. Innerhalb der Gruppe ist der Umgang mit westlicher Hilfe angesichts der Dürre umstritten. Anfang des Monats hatte die Organisation noch um internationale Hilfe gebeten. Vorgestern zog der Sprecher der Gruppe diesen Appell zum Teil zurück. Nur die Organisationen, die auch bisher vor Ort waren, dürften weiterhin helfen. Die anderen seien nach wie vor verboten.
Allen war klar, diese Frau lebt am Limit. Amy Winehouse hatte eine Stimme, wie sie in der Regel nur Leute haben, die ziemlich anders leben als die Durchschnittsbürger in ihren Häuschen mit Vorgärten. Drogen haben da eine Rolle gespielt und Alkohol. Seit gestern ist Amy Winehouse tot und auch wenn viele ahnten, dass es mit ihr so wie bisher nicht mehr lange weitergehen konnte, hinterlässt ihr Tod doch tiefe Trauer bei ihren Freunden und den Freunden ihrer Musik. Aus London, Thorsten Huhn.
Im britischen Fernsehen zeigen sie immer wieder einen Zusammenschnitt von Auftritten von Amy Winehouse mit ihren erfolgreichsten Songs. Die Trauer ist groß, vor allem bei den Fans, die immer noch Blumen vor ihrem Haus im Norden Londons niederlegen und Kerzen entzünden. Viele Fans haben mit dem Tod der Sängerin nach ihren vielen Drogen- und Alkoholexzessen gerechnet und trotzdem sind sie geschockt. Es sei so tragisch, dass diese hochtalentierte Musikerin so früh verstorben ist. Das sagen die meisten und erinnern an die anderen, die im gleichen Alter starben, Janis Joplin und Jimi Hendrix etwa. Der Musikjournalist Paul Gambaccini würdigt ihre Persönlichkeit.
She was a true and great artist.
Sie war eine wirklich große Künstlerin. In einer Ära mit vielen sogenannten Reality-Fernsehstars, Amy Winehouse war Realität. Sie füllte die Texte ihrer Songs mit Bedeutung. Sie gab jedem Wort seinen wahren Sinn. Sie lebte in der Musik. Sie war eine der wenigen Künstler, die sich mehr um ihre Musik sorgen als um ihr Image. Die genaue Ursache ihres Todes ist immer noch ungeklärt. Die Leiche der 27-Jährigen soll morgen obduziert werden. Ein Polizeisprecher bat darum, von Spekulationen um die Todesursache abzusehen. Trotzdem gibt es Gerüchte, dass die Sängerin an einer Überdosis oder einer Alkoholvergiftung gestorben ist, was ja nahe liegt nach ihrem starken Alkohol- und Drogenkonsum in den letzten Jahren. Ihre letzte Entziehungskur schloss sie erst im Juni ab. Doch einen Auftritt in Belgrad im gleichen Monat musste sie abbrechen, weil ihr die Stimme versagte. Sie war offensichtlich stark betrunken. Die Tour wurde daraufhin abgebrochen.
Aus London, Thorsten Huhn. Der Riesenkrach beim Internationalen Fußballverband, der FIFA, Anfang Juni, klingt uns noch im Ohr. Durchgesetzt hat sich damals, wie immer möchte man sagen, FIFA-Chef Josef Blatter. Und ausgebotet wurde der Funktionär Mohammed bin Hammam aus Katar. Gestern wurde er sogar mit einer lebenslangen Sperre belegt. Jetzt aber will Hammam offenbar rhetorisch und voraussichtlich auch juristisch in die Gegenoffensive gehen. Ulrich Leithold berichtet.
Mohammed bin Hammam schlägt zurück. Man gehe gerade erst in die Schlacht. Der Krieg komme dann noch, schreibt er auf seiner Homepage. Die Kampfansage an Josef Blatter garniert der Mann aus dem Golfstaat Katar mit der Kopie eines Briefs des FIFA-Chefs. Den jetzt auf Lebenszeit wegen Stimmenkaufs und Bestechung gesperrten bin Hammam spricht Blatter da als meinen lieben Bruder an. Das 3 Jahre alte Schreiben schmeichelt dem Katari mit den Worten: Ohne dich, lieber Mohammed, wäre nichts von alledem möglich gewesen. Bin Hammam war jahrelang enger Vertrauter Blatters, bis der Kampf um die FIFA-Spitze beide zu erbitterten Feinden werden ließ. Bin Hammam zog sich kurz vor der Wahl der FIFA-Spitze wegen der Anschuldigungen zurück. Blatter triumphierte ohne Gegenkandidat. Seine absolute Macht an der Spitze des Weltfußballs könnte der ausgebremste Ex-Konkurrent zumindest stören. Bin Hammam versichert jedenfalls, gegen seine Sperre mit allen juristischen Mitteln vorzugehen. Was er nicht sagt, im Krieg gegen Blatter dürfte er keine Schmutzkampagne auslassen. Schützenhilfe bekommt Blatter vom langjährigen Generalsekretär des Asiatischen Fußballverbands, dessen Präsident Bin Hammam nun auch nicht mehr sein darf. Peter Belapan lobt die Suspendierung des Kataris als faire Entscheidung. Sie sei das Beste für den Fußball Asiens und die FIFA. Und legt nach, jetzt wisse wenigstens die ganze Welt, wie Katar die WM 2022 bekommen habe. Bin Hammam gilt als entscheidender Strippenzieher des Wüstenstaats beim Zuschlag für das Turnier.
Und jetzt vom Treiben der Sportfunktionäre zum wirklichen Sport im Echo des Tages, unter anderem mit der Weltmeisterschaft im Schwimmen, dem Abschluss der Tour de France und dem heutigen Rennen in der Formel 1. Thorsten Ahles mit dem Überblick.
Und wir beginnen bei der Formel 1. Da muss Weltmeister Sebastian Vettel weiter auf seinen ersten Heimsieg warten. Auch in dieser Saison klappte es für den Red Bull-Piloten nicht mit einem Erfolg beim Großen Preis von Deutschland. Auf dem Nürburgring schaffte es Vettel zum ersten Mal in dieser Saison sogar noch nicht mal auf Siegerpodest, sondern musste sich beim Triumph von Lewis Hamilton mit Platz 4 zufrieden geben.
Es gibt eben Rennen, wo alles läuft wie am Schnürchen. Und dann gibt es welche, wo man sich vielleicht ein bisschen schwer tut. Aber da ist es dann eben auch wichtig, dass man alles rausquetscht und nicht den Kopf in den Sand steckt. Und ich glaube, das war heute eines der Rennen und wir hoffen, dass es nächste Woche wieder besser läuft.
Sebastian Vettel heute also nur Vierter. Einen guten sechsten Platz belegte dagegen Adrian Sutil. Nico Rosberg kam als Siebter ins Ziel. Sein Mercedes-Teamkollege Michael Schumacher wurde Achter und Timo Glock 17. Nick Heidfeld war ausgeschieden. Das war ein bronzener Tag für den Deutschen Schwimmverband bei den Weltmeisterschaften in Shanghai. Sowohl Wasserspringer Sascha Klein vom 10-Meter-Turm als auch die 4x100-Meter Freistil-Staffel der Frauen und Paul Biedermann über 400-Meter Freistil belegten jeweils den dritten Platz. Holger Dahlberg.
Paul Biedermann verpasste zwar die Titelverteidigung über 400 Meter Freistil, wurde aber hinter dem Südkoreaner Park Tae-wan und dem Chinesen Sun Yang zufriedener Dritter. Der Grund? Nie zuvor schwamm Biedermann nach dem Verbot der umstrittenen Hightech-Rennanzüge so schnell und seinen Weltrekord, den konnte er auch behalten.
Ich bin auch sehr zufrieden mit der Zeit, 3 Sekunden schneller als im letzten Jahr und ich denke, das ist für den Moment okay und jetzt freue ich mich auf 200 Freistil.
Dort kommt es morgen im Vorlauf schon zum Fernduell mit Michael Phelps. Biedermanns Freundin Britta Steffen holte mit der 4x100 Meter Freistil-Staffel Bronze. Während sich Silke Lippock, Lisa Fitting und Daniela Schreiber über den dritten Platz freuten, war Startschwimmerin Steffen mit ihrer Zeit nicht zufrieden.
Eigentlich sollte ich jetzt schon oben auf sein und eine Sekunde schneller wollte ich schon schwimmen und das sind also Welten. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich mich viel besser fühle.
Ein gutes Gefühl hatte zum Abschluss der Springerwettbewerbe Sascha Klein. Der WM-Zweite im Synchronspringen überzeugte auch im Einzel und holte Bronze vom 10-Meter-Turm. Gold ging auch im letzten Sprungfinale an China. Die Wasserballer erreichten durch einen 8:6-Sieg gegen Japan das Viertelfinale. Dort kommt es jetzt zum Duell mit Weltmeister Serbien.
In Paris ist am Nachmittag die diesjährige Tour de France der Radprofis zu Ende gegangen. Während der Brite Mark Cavendish die letzte Etappe gewann, machte Cadel Evans den Gesamtsieg perfekt. Einzelheiten von Holger Gersgar.
Zum ersten Mal in der 108-jährigen Geschichte der Tour de France erklang die australische Nationalhymne in Paris. Cadel Evans hat das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen durch sein überragendes Zeitfahrergebnis von Grenoble. Und er hatte am Ziel 1 Minute und 34 Sekunden Vorsprung auf Andy Schleck aus Luxemburg. Traditionell wurde das gelbe Trikot auf der Schlussetappe nicht mehr angegriffen. Stattdessen gab es noch einen spannenden Sprint und einen klaren Sieg für Mark Cavendish. Wie schon 2009 und 2010 war der schnelle Brite erfolgreich an den Champs-Élysées. Er verwies den Norweger Edvald Boasson Hagen und den gebürtigen Rostocker André Greipel auf die Plätze 2 und 3 und sicherte sich mit diesem 5. Etappensieg bei dieser Rundfahrt auch das grüne Trikot.
In der 2. Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Eintracht Braunschweig einen Traumstart hingelegt. Am 2. Spieltag feierten die Niedersachsen beim 2:0 in Aachen den 2. Sieg. Die beiden weiteren Partien endeten unentschieden. Dynamo Dresden und Hansa Rostock sowie der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf trennten sich jeweils 1:1. Tennisprofi Gilles Simon hat erstmals die German Open am Hamburger Roten Baum gewonnen. Der Franzose bezwang im Finale den Spanier Nicolas Almagro in 3 Sätzen und feierte seinen 2. Turniersieg in diesem Jahr.
Soweit der Sport an diesem Sonntag mit Thorsten Ahles und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wie immer können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Die Angebote finden Sie unter wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.